Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Ich habe mich dazu entschlossen, es zur guten Tradition zu machen, vor dem Champions League-Finale auch über den Schiedsrichter zu sprechen. Denn eins ist ja klar, für ein gutes Endspiel braucht man nicht nur zwei gute Mannschaften, sondern auch einen guten Unparteiischen. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball Champions League.
Alles über Mark Clattenburg, den Schiedsrichter des Champions League-Finals 2016, erfahrt ihr von Alex Feuerherd, von Colinas Erben, den Schiedsrichter-Podcast auf Twitter zu finden unter @colinaserben. Hallo Alex.
Einen wunderschönen guten Tag.
Das ist ja schon die zweite Auflage des Champions League-Finale-Schiedsrichter-Podcasts. Wir haben das letztes Jahr auch schon gemacht mit Junaid Chakir. Der pfeift dieses Jahr nicht das Finale, sondern es ist Mark Clattenburg, 41 Jahre alt, auch ein Halbfinale hat er auch gepfiffen. Aber trotzdem ist dieses Champions League-Finale sein bisher größtes Spiel.
Ja, zweifellos. Er ist Liga-Schiedsrichter in England seit August 2004. Er ist FIFA-Schiedsrichter seit 2006. Da ging es also auch relativ schnell. Seit wann er der Elite Group angehört, also der obersten Kategorie der FIFA-Schiedsrichter oder der Schiedsrichter, die im Bereich der UEFA Spiele leiten, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Ist aber auch schon ein paar Jahre dabei. Also hat auf jeden Fall auch schon 2012 beispielsweise Champions League Spiele geleitet. Da erinnere ich mich an ein Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Basel. Das glaube ich 7-0 ausging. Hat er schon gepfiffen. Also da ist er auch schon ein paar Jahre in dieser Kategorie dabei. Hat bei Olympia 2012 gepfiffen. Ist auch nominiert für die kommende Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Da ist noch interessant, dass England das einzige Land ist, das zwei Schiedsrichter stellt. Der andere ist Martin Atkinson. Mhm. Der momentan, glaube ich, verletzt ist, aber es noch bis zur Europameisterschaft wohl schaffen sollte. Und eben Mark Clattenburg. Du hast das schon gesagt, 41 Jahre. Und das, was er jetzt vor die Pfeife bekommt, ist natürlich sein absoluter Karrierehöhepunkt. Überhaupt keine Frage. Wobei er vor kurzem auch noch das FA Cup Finale gepfiffen hat. Möglicherweise ist das auch so eine Ansetzung gewesen, die ihn so ein bisschen auf das Finale einstimmen sollte. FA Cup Finale zwischen Crystal Palace und Manchester United. Ich sag's mal so. Wenn der Spruch stimmt, dass einer misslungenen Generalprobe eine gute Premiere folgt, dann hat Mark Clattenburg sicherlich gute Chancen, ein herausragendes Champions League Finale zu pfeifen. Denn an seiner Spielleitung und insbesondere an zwei Entscheidungen, die mit dem Thema Vorteil zusammenhingen, gab es doch einige Kritik im FA Cup-Finale und auch nicht zu Unrecht. Er hat zweimal Crystal Palace einen Vorteil abgepfiffen, beziehungsweise einmal hat er, glaube ich, sogar dann auf die andere Richtung entschieden und einmal einen glasklaren Vorteil zurückgepfiffen, da wäre der Spieler mehr oder weniger frei durch gewesen Richtung Tor. Das hat ihm dann natürlich einige Kritik eingetragen, auch von Howard Webb übrigens, früherer FIFA-Schiedsrichter, wie wir alle wissen, Schiedsrichter, der auch das WM-Finale gepfiffen hat, der ein Champions-League-Finale gepfiffen hat, gesagt, Clattenburg weiß selbst, dass er es eigentlich besser kann. Und wir hoffen natürlich alle, gerade bei Colinas Erben, dass Clattenburg das beim Champions-League-Finale dann tatsächlich auch besser machen wird.
Also FA-Cup-Finale nicht so optimal, trotzdem muss er ja irgendwas geleistet haben und gezeigt haben in dieser Saison, um sich für dieses Champions-League-Finale zu qualifizieren. Wie funktioniert denn das überhaupt? Wie wird denn der Schiedsrichter für das Finale bestimmt oder wie empfiehlt er sich dafür?
Er empfiehlt sich durch Leistungen und da geht es um die Leistungen, die er in den internationalen Spielen zeigt. Die UEFA und in dem Fall konkret Pierluigi Collina, also den Vorsitzenden der Schiedsrichterkommission, interessiert es eigentlich weniger, was diese Schiedsrichter in ihren nationalen Ligen pfeifen. Klar, wenn da Riesenskandale dabei sind, guckt man vielleicht schon mal hin, aber grundsätzlich ist das relativ wenig relevant. Wichtiger und wesentlicher ist es tatsächlich, wie diese Schiedsrichter insbesondere in der Champions League gepfiffen haben. Da hatte Mark Clattenburg 5 Einsätze. Die Fußballfans in Deutschland dürften sich vor allen Dingen an 2 Spiele erinnern. Bayer Leverkusen gegen FC Barcelona, das 1-1 in der Vorrunde. Mhm. Da war ich auch tatsächlich im Stadion, war allerdings ein völlig unspektakuläres Spiel. Fast schon mau, müsste man sagen, in dem Clattenburg auch nicht sonderlich gefordert war. Und dann natürlich das Halbfinal-Hinspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern, das 1-0 endete. Da hat sich Clattenburg wirklich von seiner allerbesten Seite präsentiert. Herausragende Spielleitung, exzellente Linie, absolut korrekte Einzelentscheidungen. Ein Referee, wohinter eigentlich alle gesagt haben, so stellen wir uns die Schiedsrichterleistung vor, also quasi maßstabsetzend. Interessant vielleicht auch noch ist, dass er jetzt schon zum dritten Mal in dieser Saison Atletico Madrid pfeift, denn er hatte auch das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Atletico Madrid und dem PSV Eindhoven dass Atletico nach Elfmeterschießen bekanntlich gewonnen hat. Also jetzt schon der dritte Auftritt bei dieser Mannschaft, ist aber unproblematisch, weil er mit Atletico völlig gut zurechtgekommen ist. Insofern ist es da auch nicht so. Und damit kommen wir schon zu einem Punkt, dass es da irgendwelche Ansätze oder Anlässe zur Kritik gegeben hätte, dass man vielleicht sagen müsste bei so einer Einsetzung, na ja, vielleicht ein bisschen unglücklich, hat ja schon Ärger gehabt mit irgendeiner Mannschaft, dann teilen wir vielleicht besser nicht ein. Also es ist natürlich ein Kriterium, zum einen, wie haben diese Schiedsrichter sich präsentiert im Laufe der Europapokalsaison. Sicherlich wird auch ein bisschen drauf geschaut, wie sie, wenn sie das denn gepfiffen haben, in der Europa League sich präsentiert haben. Es wird vor allen Dingen darauf geblickt. Aber natürlich schaut man auch, hat es möglicherweise in dem Spiel Ärger gegeben mit der Mannschaft. Da überlegt man dann, ob das so eine glückliche Sache ist, den Schiedsrichter einzusetzen. Ganz einfach vor dem Hintergrund, dass man mögliche Störfaktoren im Vorfeld ausschließen will. Auch dann, wenn der Schiedsrichter vielleicht ganz korrekt gepfiffen hat und sich die Mannschaft vollkommen zu Unrecht aufgeregt hat, will man natürlich nicht, dass er in gewisser Weise vorbelastet dann in so ein Spiel geht. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Keine Probleme mit Atletico Madrid. Real hat in dieser Saison auch schon mal gepfiffen gegen Paris Saint-Germain. Auch in der Vorrunde war das in diesem Fall auch völlig unproblematisch, meiner Erinnerung nach. Das wird jetzt also sein sechster Einsatz sein. Und die Leistungen waren eben durchweg so in den Augen der UEFA-Schiedsrichterkommission, in den Augen von Pierluigi Collina. Aber muss ich sagen, auch in meinen Augen waren die Leistungen so, dass er auch von vornherein dem Kandidatenkreis angehörte, der in Frage kam für die Leitung dieses Champions League-Finals. Viele haben mit Jonas Eriksson gerechnet, dem Schiedsrichter, der ja jetzt das das Europa League-Finale gepfiffen hat. Viele haben mit Eriksson gerechnet als Schiedsrichter für dieses Endspiel zwischen Atletico und Real. Dann ist es doch Klettenberg geworden. War eine kleine Überraschung, muss man sagen. Vor dem Hintergrund haben, glaube ich, nicht ganz so viele ganz oben auf den Zettel gehabt. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hätte auch mit Eriksson gerechnet. Aber dass das jetzt geworden ist, zeigt, dass die UEFA ihn da gut gesehen hat. Und ich finde auch, er hat es sich verdient. Er hat nochmal einen großen Sprung gemacht. Er war wirklich immer ein guter Schiedsrichter. Auch international in dieser Saison, würde ich aber sagen, hat er wirklich den Sprung auch zu einem sehr guten gemacht. Und deswegen ist es sicherlich auch kein Zufall, dass er dieses Spiel bekommen hat. Ganz sicher auch vor dem Hintergrund eben des sehr, sehr gut bewältigten Halbfinalspiels zwischen Atletico Madrid und Bayern München.
Also er hat ein Halbfinale schon gepfiffen. Tüney Tchakhe, der Finalschiedsrichter aus dem Vorjahr, hatte zwei Halbfinals gepfiffen. Inwiefern sind denn die Halbfinalansetzungen auch immer ein Indiz dafür, wer das Endspiel pfeift? Oder kann es auch sein, dass das Halbfinale von vier oder drei Schiedsrichtern gepfiffen wird und dann im Finale dann auf einen anderen zurückgegriffen wird?
Das war eigentlich genauso lange Zeit Usus, dass ein Schiedsrichter, der ein Halbfinalspiele bekam, nicht auch noch das Finale bekommen hat. Einfach weil man gesagt hat, der hat schon ein ganz großes Spiel bekommen. Und wir haben 20, 22, 23 Schiedsrichter in dieser Elite Group, die sollen ja auch mal zum Zug kommen. Man zeigt damit ja auch, wir haben einen recht großen Kreis, der in der Lage ist, auch diese hervorstechenden, diese bedeutungsvollen, diese herausragenden Spiele zu pfeifen. Und deswegen hat man das eigentlich lange Zeit nicht gemacht, dass man Schiedsrichter, die im Halbfinale zum Zug gekommen sind, dann auch im Finale eingesetzt worden sind. Es gab auch durchaus mal die Regelung, dass ein Schiedsrichter, der einem Mitgliedsverband angehörte, der im Halbfinale vertreten war und an dessen Mannschaft sozusagen da dann auch noch ausgeschieden ist, dass der angesetzt worden ist, immer so ein bisschen vor dem Hintergrund, es hieß ja jetzt für Klettenberg, um es auf den Punkt zu bringen, Manchester City, sprich ein Verein aus England, ist ja im Halbfinale gewesen, Manchester City ist ausgeschieden, jetzt pfeift Klettenberg das Finale, an dem Real Madrid beteiligt ist, dass ja nun Manchester City aus dem Turnier geworfen hat, aus dem Wettbewerb geworfen hat. Turnier ist es ja nicht, aus dem Wettbewerb geworfen hat. Könnte das möglicherweise bedeuten, dass Real da einen kleinen Nachteil hat? Also das ist dann eher so eine Sichtweise, die man sich vielleicht unter Fans zu eigen macht. Und da ist es inzwischen so, dass man sagt, das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Das kennt man ja auch so ein bisschen von Weltmeisterschaften, dass es da immer hieß, wir machen nach dem Achtelfinale, was glaube ich lange Zeit, machen wir einen Strich. Und die Schiedsrichter aus Ländern, die noch im Rennen sind, fahren jetzt alle nach Hause. Damit hat man sich natürlich in gewisser Weise beschnitten, weil es dann hieß, also nehmen wir an, Italien ist noch dabei im Viertelfinale, dann musste Collina vielleicht nach Hause fahren, obwohl das doch einer ist, der vielleicht auch fürs Finale in Frage kommen könnte, wenn Italien beispielsweise im Viertelfinale ausscheidet. Also lange Rede, kurzer Sinn, das macht man so nicht mehr und man macht es eben auch nicht, Collina macht es eben auch nicht mehr so, dass er sich irgendwas darum schert, ob da noch irgendwie ein Mitgliedsland beteiligt oder ausgeschieden ist, ob der Schiedsrichter schon ein Halbfinalspiele hat oder nicht. Also da spielt alles keine Rolle mehr. Er guckt wirklich, wer kommt dafür in Frage. Das heißt, im Grunde genommen lässt er dann denjenigen pfeifen, den er für den Besten hält. Das Einzige, was es bis jetzt noch nicht gegeben hat, ist, dass ein Schiedsrichter zweimal nacheinander ein Champions-League-Finale hatte. Oder ich glaube, es gab es auch noch nicht, dass ein Schiedsrichter überhaupt zweimal ein Champions-League-Finale in seiner Karriere gepfiffen hat. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, da müsste ich nachgucken. Aber das wäre auf jeden Fall dann ein ganz, ganz seltener Fall. Und insofern war es auch folgerichtig, dass dann Junaid Chakir, der im vergangenen Jahr das Finale hat und jetzt zwei Halbfinalspiele bekommen hat, auch das vollkommen ungewöhnlich und ich glaube auch nach meiner Erinnerung oder nach meinem Wissen absolut einzigartig. Es war klar, dass er dann jetzt nicht nochmal auch das Finalspiel bekommen würde, denn auch da muss man dann daran denken, dass da noch andere Schiedsrichter im Kader sind, in dieser Elite Group sind. Und das kann man dann schon nicht bringen. Selbst wenn man sagt, Chakir hat eine herausragende Saison gepfiffen, wenn man ihm jetzt auch nur das Finale gegeben hätte, dann wäre das Rumoren bei den Kollegen, glaube ich, sehr, sehr groß gewesen. Und wenn man sich überlegt, dass doch die meisten davon auch bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich pfeifen werden, kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass es mit der Stimmung dann nicht zum Besten bestellt gewesen wäre oder bestellt sein würde. Und das bedeutet, dass man auch da immer ein bisschen drauf gucken muss, wie ist so die Stimmung sozusagen in der Truppe. Da unterscheidet sich eigentlich ein Schiedsrichterkader oder eine Schiedsrichtergruppe letztlich auch nicht so wesentlich von Fußballmannschaften. Da ist es ja auch so, dass man immer so ein bisschen auf die Balance im Kader achten muss und auch mal den einen oder anderen spielen lassen muss, der vielleicht nicht immer zum Zug kommt, um die Stimmung da hochzuhalten. Das ist bei den Schiedsrichtern in gewisser Weise natürlich auch so.
Mhm. Also mir ist es gerade nochmal eingefallen, weil du gesagt hast, keine zwei Champions League Finals, weiß ich jetzt auch nicht mit Sicherheit, aber ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt, Rizzoli zum Beispiel hat Champions League Finale und WM Finale gepfiffen, damals ja das Finale Bayern Dortmund 2013 und dann auch das WM Finale 2014.
Howard Webb auch,
genau. Ja.
10 das WM Finale und auch das Champions League Finale damals, glaube ich, zwischen Bayern München und Inter Mailand. Also dass sie zwei Finals bekommen in unterschiedlichen Wettbewerben, das kommt schon mal vor oder das kam schon mal vor in der Vergangenheit. Du hast ja jetzt auch Beispiele genannt. Rizzoli, Webb kann man dazu rechnen. Was ja nun bedeuten würde, dass Marc Klettenberg theoretisch auch in Frage käme, natürlich für das Europameisterschaftsfinale. Ja. Also da macht man sozusagen keinen Unterschied, aber zweimal nacheinander ein Champions League Finale oder überhaupt zweimal ein Champions League Finale in der Karriere gibt's oder gab's bis jetzt meines Wissens nicht. Und dass einer zwei Halbfinalspiele bekommen hatte, wie Junaid Chakir, gab es bislang auch nicht. Da haben wir uns alle ein bisschen gewundert.
Vielleicht so ein bisschen ein Zuckerl für Chakir, weil ich fand den eigentlich ziemlich gut in letzter Zeit.
Auf jeden Fall. Chakir hat auch nochmal einen Riesensprung gemacht. Er hat im vergangenen Jahr schon zu Recht das Champions League Finale bekommen. Hat auch, anders als es beispielsweise der Kicker beurteilt hat, für mich wirklich gut gepfiffen. Sind immer so zwei, drei Entscheidungen dabei, über die man sicherlich diskutieren kann, aber die Linie hat gepasst, das Auftreten hat gepasst, der Umgang mit den Spielern hat gepasst. Das war eigentlich alles wunderbar. Und seitdem hat sich Chakir, um es mal euphemistisch zu formulieren, ganz sicherlich nicht verschlechtert, sodass das auch eine riesengroße Anerkennung natürlich für ihn gewesen ist. Zudem er natürlich, zumal er auch das erste Champions League Halbfinale, das er gepfiffen hat, Manchester City gegen Real Madrid, herausragend gut geleitet hat. Insofern bestand da auch kein Anlass zu sagen, wir geben ihm das andere nicht. Trotzdem war es natürlich eine große Überraschung, eben weil, wie gesagt, mehr als 20 Schiedsrichter in dieser Elite Group sind und sich mit Sicherheit der ein oder andere gewundert haben dürfte, warum er nicht zum Zuge kommt und warum einer tatsächlich zwei Halbfinalspiele bekommt, also die Hälfte aller Halbfinalspiele, um Klartext zu sprechen, nachdem er schon das Finale im vergangenen Jahr hatte. Klar, das ist für Chakir eine Anerkennung und für die anderen schon so ein kleiner Schlag in die Magengrube. Vielleicht auch ein kleiner Denkzettel, dass man sagt, naja, der ein oder andere von euch ist dabei gewesen, der in dieser Saison nicht so geglänzt hat oder der vielleicht auch so einen kleinen oder größeren Bock dabei gehabt hat. Ich weiß schon, dass es einige gegeben hat, bei denen die UEFA nicht ganz so einverstanden gewesen ist. Beispielsweise fällt mir da Nicola Rizzoli ein. Gut, der hatte auch schon Finale, der wäre jetzt sicherlich auch nicht nochmal zum Zug gekommen, aber Rizzoli beim Rückspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona ein Handspiel im Strafraum, zwar geahndet, aber eben einen direkten Freistoß gegeben und nicht den erforderlichen Strafstoß. Das war spielbeeinflussend, denn es wäre für Barcelona gewesen. Das hätte die Chance bedeutet, in der letzten Minute auf 2-1 zu verkürzen. Daraufhin hätte es dann bekanntlich eine Verlängerung gegeben. Also war im Grunde genommen ein möglicherweise spielentscheidend falscher Pfiff. Das sind dann schon so Entscheidungen, selbst wenn sie ganz eng sind, die UEFA so ein bisschen übel nimmt und wo sie auch sagen, naja gut, der jetzt nicht so unbedingt. Und diese Klöpse sind bei Marc Klettenberg auf jeden Fall ausgeblieben. Das heißt, er geht da wirklich, was das betrifft, mit einer blütenweißen Weste rein. Dass solche Fehler passieren können, vollkommen klar. Dass manche Fehler auf einem gewissen Niveau nicht passieren sollten, auch klar. Und dass sie dann möglicherweise auch zu Konsequenzen führen, ist dann eben auch mal so. Also Rizzoli wäre sonst sicherlich ein Kandidat gewesen für ein für ein Halbfinalspiel. Aber so ist es eben Shakir geworden, für den das nochmal sicherlich auch eine Auszeichnung war und gezeigt hat, er ist einfach exzellent in Form und hat das ja eigentlich auch in beiden Halbfinalspielen gezeigt. Wenngleich man sagen muss, dass das Hinspiel bei Manchester City sicherlich nochmal ein Tick besser war als das Rückspiel zwischen Bayern und Atletico Madrid, wo so ein paar Sachen, ein paar Entscheidungen auch drin waren, wo man sagen kann, okay, ist nicht so ganz optimal gelaufen. Ich denke da beispielsweise an den Strafstoß für Atletico Madrid, der verschossen worden ist, wo das Foulspiel außerhalb war. Kann man zwar argumentieren, war schwer für ihn zu sehen, aber es bleibt natürlich trotzdem ein Fehler, der letztlich zu Buche geschlagen ist, auch wenn der Strafstoß, wie gesagt, nicht verwandelt wurde. Umgang mit dem Zeitspiel, auch nicht, vielleicht nicht so hundertprozentig optimal, auch wenn das schwer zu handeln war. Und vielleicht noch so zwei, drei Kleinigkeiten, wo man sagen muss, also das Spiel zwischen Man City und Real Madrid, das Hinspiel da im Halbfinale, war sicherlich noch mal besser als das Rückspiel da zwischen Bayern und Atletico.
Absolut, wobei ich auch anmerken würde, dass man gerade auf dem Niveau dann oder zu dem Zeitpunkt in diesem Wettbewerb Halbfinale, Finale wahrscheinlich nie eine komplett perfekte Schiedsrichterleistung sehen wird, weil einfach zu viele Aktionen passieren, die halt dann der Schiedsrichter schnell bewerten muss und so ganz optimal oder ganz hundertprozentig perfekt wird das sicherlich selten gelingen, denke ich mal.
Nein, das ist vollkommen klar. Da hast du natürlich absolut recht. Das gibt es so nicht. Die absolut perfekte Schiedsrichterleistung gibt es so nicht. Auch wenn Trinidad Shakir bei Man City gegen Real sicherlich sehr, sehr nahe dran gewesen ist. Aber man wird immer wieder Situationen haben, auch die umstritten sind. Man sagen kann, hätte man so oder so entscheiden können. Man sich die Frage stellen kann, wie war das denn aus Spiel- und Schiedsrichtertaktischer Sicht? War das jetzt korrekt entschieden? Vollkommen klar. Und wie gesagt, so ein Foulspiel wie das von Martinez, für das es dann den Strafstoß gegeben hat, kann man ganz klar argumentieren, da hat sich's um Zentimeter gedreht. Aber nochmal, dann kommt halt, also es ist manchmal einfach so, dass es Kleinigkeiten sind, die dann auch den Ausschlag geben über die Beurteilung einer Schiedsrichterleistung zwischen nahezu optimal und eben dann in Anführungszeichen nur sehr gut oder gut. Und wenn solche Fehler dabei sind, dann sind die zwar erklärbar in gewisser Weise, aber dann ist es dann vielleicht nicht mehr die volle Punktzahl, sondern dann gibt's schon eben die kleineren Abzüge. Immer auch ein bisschen abhängig davon, ob dann was dann dabei rauskommt. Also das aus der entsprechenden falschen Entscheidung wird, wenn der Strafstoß verschossen wird, ist natürlich in letzter Konsequenz auch nicht wirklich was passiert. Klar.
Also Mark Clattenburg ist es geworden. Atletico Madrid gegen Real Madrid das Spiel und ein britischer Schiedsrichter dazu. Wie pfeift er denn? Kann man das charakterisieren?
Jeder Schiedsrichter hat gewisse wirklich charakteristische Eigenschaften. Es gibt natürlich Schiedsrichter, die eher großzügig pfeifen grundsätzlich. Es gibt Schiedsrichter, die eher kleinlich pfeifen. Man muss dazu sagen, auf dem Niveau, wie es die Champions League bietet, darf man als Schiedsrichter nicht allzu kleinlich sein. Nicht jeden Fall abpfeifen, nicht jeden Körperkontakt unterbinden, sondern da muss man in der Lage sein, auch eine relativ großzügige Linie zu fahren, wie sie Clattenburg beispielsweise beim Spiel zwischen Atletico und Bayern gezeigt hat. Da konnte man sehr schön sehen, dass er am Anfang den Spielern sehr klar und deutlich gemacht hat, dass er hier nicht gewillt ist, auf jeden Faller, der eher freiwillig denn gezwungen erfolgt ist, zu reagieren, dass er nicht gewillt ist, diese Faller zu ahnden. Und man konnte sehr schön sehen, wie die Spieler darauf reagiert haben, dass sie seine Linie akzeptiert haben. Also es hat dann aufgehört mit dieser Fallerei. Großzügige Linie heißt, dass man, wenn es das Spiel hergibt, bei Zweikämpfen, wo man sagen könnte, naja, es ist ein gewisser Kontakt da gewesen, kann man pfeifen, muss man aber auch nicht, dass man als Schiedsrichter laufen lässt, dass man aber auch die Akzeptanz der Mannschaften dafür bekommt, dass die Mannschaften also deutlich machen, wir sind einverstanden damit, wie gepfiffen wird, wir stellen unsere Spielweise darauf ein, das heißt, auch wenn man als Schiedsrichter das gut macht, dass eine großzügige Linie trotzdem nicht dazu führt, dass die Mannschaften irgendwann anfangen, das schamlos auszunutzen, sprich zu knüppeln. Dazu muss man über ziemlich gute Eigenschaften verfügen im Bereich der Persönlichkeit, im Bereich der Charakterstärke. Man muss es schaffen, die Spieler für sich zu vereinnahmen. Man muss es schaffen, die Spieler für sich zu gewinnen. Man muss auch in der Ansprache an die Spieler deutlich machen, dass man das Sagen auf dem Platz hat. Man muss die Akzeptanz von den Spielern zurückbekommen. Und all das hat Clattenburg. Clattenburg hat eine freundliche Art zum einen, lächelt auch ganz gerne mal auf dem Platz, ist aber immer präsent und auch energisch, wenn es sein muss. Das sind eigentlich so seine großen Stärken. Und das, was ich von ihm gesehen habe in der Premier League in dieser Saison, war erstaunlicherweise, oder vielleicht ist es auch gar nicht erstaunlich, sondern irgendwo auch erklärbar, schwächer als das, was er international gezeigt hat. Also ist ein Schiedsrichter, der, diese Phase hatte Felix Brüch eine Weile auch mal, so ein bisschen, der international höher geschätzt war als im eigenen Land. Es gab schon die ein oder andere Diskussion um Clattenburg und ich glaube, englische Fans werden eher zu denen gehören, die sagen, das ist jetzt nicht derjenige, der uns zuerst eingefallen wäre, aber vielleicht, weil sie beeinflusst sind, auch von solchen Auftritten wie eben jetzt zuletzt im FA Cup Finale, wo er nicht schlecht gepfiffen hat, aber eben schon ein, zwei Klöpse drin hatte, wo man sagt, naja, auf dem Niveau, ne, also so ein glasklaren Vorteil, aus dem eine Torchance resultiert wäre, abzupfeifen, ist schon einfach schlecht, das kann mal passieren, aber es sollte auf dem Niveau eigentlich nicht geschehen. Und international verkauft er sich da doch erheblich besser, hat einen sehr, sehr guten Zugang zu den Spielern, ist ein kommunikativer Schiedsrichter, ist einer, der es schafft, seine Linie konsequent durchzusetzen, der aber auch die Zügel anziehen kann, wenn er merkt, jetzt geht's hier stärker zur Sache. Ne? Also einer, der großzügig pfeift grundsätzlich, aber wenn er spürt, jetzt geht's hier auf die Socken, jetzt wird's hier im Spiel enger, jetzt gibt's vielleicht auch so ein bisschen, kommt so ein bisschen Unruhe auf, möglicherweise auch von außen oder vom Publikum, von den Bänken, der dann auch sofort das erkennt und in der Lage ist, auf den Spielcharakter zu reagieren. Das heißt, die Zügel eben ein bisschen straffer zu ziehen, das Spiel ein bisschen enger zu führen, ein bisschen mehr Kontakte abzupfeifen, um dann, wenn er merkt, das Ganze beruhigt sich jetzt wieder, die Leine dann auch wieder ein bisschen länger zu lassen. Das macht einen guten Schiedsrichter eigentlich aus, dass er ein Spiel lesen kann. Dass er merkt, was tut sich da eigentlich gerade, was wollen die von mir, welchen Zugang habe ich zu denen, muss ich strenger sein mit denen oder kann ich wieder ein bisschen großzügiger sein, vielleicht ein bisschen jovialer, auch im Umgang mit den Spielern, brauchen die zwingend jetzt auch persönliche Strafen, sprich Verwarnungen oder sogar Platzverweise, damit sie sich benehmen, oder komme ich ohne aus? Und wenn man so ein bisschen auf seine Kartenstatistik guckt, der hatte also bei seinen bisherigen Champions League Spielen in dieser Saison mal 4 und mal 5 Verwarnungen pro Spiel. Das ist so im Schnitt. Das ist jetzt nicht besonders viel, das ist nicht besonders wenig. Das ist so im Schnitt und wo man einfach sagen kann, da ist nie übertrieben irgendwas passiert. Er kam damit zurecht und hat damit die Spiele eigentlich astrein so im Gleichgewicht gehalten, in der Balance gehalten. Ich muss als Schiedsrichter auch in der Lage sein, ein bisschen taktisch zu denken. Das heißt, wenn ich 3, 4 Pfiffe gegen eine Mannschaft habe, ist es vollkommen klar, dass die anderen dann irgendwann so ein bisschen unruhig werden und so ein bisschen der Vorwurf aufkommt, sie pfeifen ja die ganze Zeit gegen uns. Das mag dann unberechtigt sein, dieser Vorwurf, und es mag eben, das ist dann die Kehrseite dazu, vollkommen berechtigt sein, auch 3, 4, 5 Mal nacheinander einfach gegen die einen zu pfeifen. Trotzdem, ein guter Schiedsrichter guckt dann schon mal, ob er irgendwie eine Balance herstellen kann. Wohlgemerkt, wenn es sich anbietet. Wenn die weiter knüppeln und die anderen nichts machen, geht's natürlich nicht. Aber dass man eventuell auch mal ganz taktisch auf der anderen Seite dann auch mal pfeift, um die wieder ein bisschen zurück ins Boot zu holen und klar zu machen, ich bin überhaupt nicht gegen euch hier, ich habe eben auch einen Freistoß gepfiffen. Also so ein bisschen auf Ausgleich bedacht sollte man als Schiedsrichter schon sein. Wie gesagt, nochmal, immer unter der Voraussetzung, dass sich das auch anbietet. Also es geht hier nicht um, ganz klar, es geht hier nicht um Konzessionsentscheidungen, sondern es geht um Entscheidungen, die man dann treffen kann. Also vielleicht sagt, ich habe hier dann auf der anderen Seite 50-50, das kann ich jetzt vollkommen problemlos, geräuschlos und ohne harte Konsequenzen nochmal zugunsten der anderen Seite auslegen, dass man davon einfach Gebrauch macht. Klettenberg ist so einer, der das kann, ohne dass irgendwas bei ihm aus dem Ruder läuft oder ohne dass er sich den Vorwurf zuzieht, dass er eben Konzessionsentscheidungen trifft oder irgendwie Schwäche zeigt, indem er jetzt einfach zu großzügig ist, dann auch den anderen gegenüber mal, oder eben das Gegenteil, zu kleinlich mit den Pfiffen, das kann man ihm alles nicht vorwerfen. Also er ist wirklich einer, der ein Spiel lesen kann. Das hat ihn, glaube ich, stark gemacht. Und mir gefällt auch persönlich sein Umgang mit den Spielern sehr gut. Sehr sachlich, freundlich, aber eben, wie gesagt, auch deutlich, wenn es sein muss. Und damit hat er es eben auch geschafft, sich die Akzeptanz der Spieler zu sichern. Und in dieser Saison sicherlich nochmal in stärkerem Maß als in den vergangenen Jahren, wo er eben auch noch nicht so lange dabei war, wie es jetzt inzwischen der Fall ist. Man hat gesehen, er hat noch ein großes Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Davon hat er Gebrauch gemacht, das hat er genutzt, das hat er geschafft. Und deswegen ist jetzt diese Ansetzung für das Champions-League-Finale auch sicherlich der, wie ich finde, verdiente Lohn für ihn.
Es ist das größte Spiel auf Vereinsebene in diesem Jahr. Es ist das Duell zwei Mannschaften, die aus dem gleichen Land kommen und sogar aus der gleichen Stadt kommen. Es steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Muss man so ein Finale anders angehen als andere Partien? Muss man es anders pfeifen? Was ist das Spezielle an einem Endspiel?
Die Besonderheit eines Finals ergibt sich natürlich zunächst mal aus der überragenden Bedeutung, die es hat. Ist doch vollkommen klar, WM-Finale, Champions-League-Finale, Europameisterschaftsfinale, da geht es ja nun mal wirklich um alles. Und da ist auch klar, dass, was aber natürlich generell für K.O.-Spiele gilt, dass ein möglicherweise falscher Pfiff dem Spiel eine Wendung geben kann, die sich dann quasi nicht mehr ändern lässt, die sich nicht mehr einfangen lässt. Insofern ist man als Schiedsrichter schon immer darauf bedacht, das möglichst zu vermeiden. Anders als beispielsweise in Ligaspielen, wo man immer argumentieren kann, wir haben hier insgesamt 34 Spieltage oder 38, da lässt sich alles irgendwie immer noch ein bisschen ausgleichen. Aber klar, wenn die Saison dem Ende entgegengeht oder wenn es eben bei K.O.-Spielen, wenn es zu K.O.-Spielen kommt, insbesondere bei Finalspielen, steigt die Bedeutung und steigt auch die Bedeutung von Pfiffen. Das hat man der Schiedsrichter natürlich in gewisser Weise im Hinterkopf. Gleichzeitig muss auch immer klar sein, die Fußballregeln sind dazu da, eingehalten zu werden. Und deswegen ist es auch immer so ein bisschen schwierig. Wir können ja auch mal ganz, ganz kurz einfach nur den Schlenker machen, auf das hin zum DFB-Pokalfinale, das wir da zuletzt hatten, wo es eben zu einer Situation kommt, Castro gegen Ribéry. Man muss im Nachhinein sagen, Ribéry begeht eine Tätlichkeit, die eine rote Karte hätte nach sich ziehen sollen. Schiedsrichter gibt nur gelb. Wir können argumentieren, hat er es nicht so klar gesehen oder wollte er das nicht zeigen? Ich bin ja der Meinung gewesen, dass der vierte Offizielle so nah dran stand, dass er das durchaus genau hätte sehen können. Da wurde dann von einigen argumentiert, naja, in dem Spiel ist noch nicht viel passiert. Da glaube ich die 39. oder 40. Minute, irgendwie sowas in der Richtung. Kann man doch nicht direkt mit Rot kommen, war doch glaube ich sogar die erste persönliche Strafe überhaupt im Spiel. Das sind alles auf der einen Seite Argumente, auf der anderen Seite, wenn eben Einzelaktionen passieren, die eine klare Konsequenz erfordern, dann muss man diese Konsequenz auch ziehen. Völlig egal, ob das ein Weltmeisterschaftsfinale ist, ein Champions-League-Endspiel oder eine normale Bundesliga-Partie. Da darf man dann auch nicht davor zurückschrecken. Und insofern ist man sich der Bedeutung schon bewusst, neigt vielleicht auch dazu, in Zweifelsfällen zur weniger harten Sanktionen zu greifen. Zweifelsfälle heißt, ich habe entweder eine 50-50-Situation, wo ich weiß, ich kann jetzt so oder so entscheiden, oder tatsächlich eine Situation, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, was ist da eigentlich gerade passiert? Und dann neigt man als Schiedsrichter generell nicht unbedingt dazu, die härtere Konsequenz zu ziehen. Ich erinnere da ans Europa League-Finale, das, wie gesagt, Jonas Eriksson gepfiffen hat. Da gab es so ein Handspiel. Bin ich mir nach 10 Zeitlupen noch nicht ganz so ganz sicher, ist der Spieler wirklich da mit der Hand zum Ball gegangen oder hat er die Körperfläche vergrößert oder war es einfach nur angeschossen aus kurzer Distanz? Das sind so Situationen, wo du dir als Schiedsrichter dann sagst, wenn ich da jetzt auf Strafstoß entscheide, ist das eine sehr harte Entscheidung, eine sehr harte Maßnahme und eine, die sich möglicherweise dann als ungünstig bis falsch herausstellt. Also da ist die Neigung, sich zurückzuhalten, vielleicht nochmal einen Tick stärker, als man das in einem normalen Ligaspiel hat. Aber trotzdem muss klar sein, bei einer Tätlichkeit im Finale, bei einem klaren Foul im Strafraum, muss ein Platzverweis bzw. ein Strafstoß kommen. Da gibt's kein Vertun, auch nicht, wenn die Bedeutung groß ist. Denn das heißt ja umgekehrt auch, die Spieler müssen ja auch sich darüber bewusst sein, dass sie sich nicht alles erlauben dürfen. Und die dürfen also nicht darauf rechnen, dass ein Schiedsrichter im Zweifelsfalle schon ein Auge zudrücken wird. Sondern ihnen muss auch klar sein, dass das, was sie tun, Konsequenzen haben wird, sofern sie sich falsch verhalten. Und ein Schiedsrichter muss eben auch in einem Endspiel immer bereit sein, diese Konsequenzen auch zu ziehen, mutig zu sein, konsequent zu sein, wissend, dass das Ganze natürlich Auswirkungen auf das Ergebnis hat. Aber als Schiedsrichter reagiere ich ja letztlich auf das, was Spieler tue. Und damit sind es letztlich auch die Spieler, die die Konsequenzen zu verantworten und zu tragen haben. Das muss also auch immer klar sein.
Du wirst ja bei diesem Finale ganz extrem auch auf den Schiedsrichter auf Marc Klattenberg schauen. Spezielle Konstellation, ich habe schon gesagt, das ist ein Stadtderby. Du hast mit Atletico eine Mannschaft, die schon sehr über die Physis kommt, auch wie wir im Hinspiel gegen die Bayern gesehen haben, auch gerne in den ersten 10, 15 Minuten mal richtig Alarm macht und drauf geht. Ein paar Spieler, die hart hinlangen. Du hast bei Real Madrid zum Beispiel Pepe und Ramos, die das sicherlich auch können. Ein Cristiano Ronaldo, der vielleicht gerne mal lamentiert. Ab welchem Zeitpunkt würdest du sagen, okay, Klattenberg hat das Ganze im Griff? Kann man das irgendwie in Minuten ausdrücken? So, sagen wir mal 10, 15 Minuten? Wie schaust du dir das an und wann kannst du wirklich auch feststellen, okay, das läuft?
Die Frage ist schwer zu beantworten. Es gibt so eine Faustregel unter den Schiedsrichtern, die da besagt, in den ersten 15 bis 20 Minuten steckt man so ein bisschen den Rahmen ab. Was die Akzeptanz der Spieler betrifft, was die Linie bei der Beurteilung von Zweikämpfen betrifft, was so das generelle Auftreten des Schiedsrichters betrifft. Wenn man nach 15 bis 20 Minuten das Gefühl hat, ich bin im Spiel, das bedeutet, die Mannschaften akzeptieren mich, die Mannschaften tragen meine Linie mit, die ersten Pfiffe, die ich hatte, haben alle gepasst und gesessen, sind möglichst wenig umstritten gewesen. Dann ziehe ich als Schiedsrichter auf den Platz mein erstes Zwischenfazit und muss dann nochmal so resümieren, passt das so, wie ich es bis jetzt mache, oder muss ich irgendwas ändern? Bin ich bis jetzt eher zu großzügig gewesen, muss ich also ein bisschen anziehen? Bin ich zu kleinlich gewesen vielleicht? Kann ich also die Zügel ein bisschen lockerer lassen? Was muss ich tun im Umgang mit den Spielern? Drohen die mir so ein bisschen irgendwie zu entgleiten? Muss ich es wieder so ein bisschen einfangen? Wie reagiert das Publikum? Wie reagieren die Bänke? so nach 15, 20 Minuten ziehe ich dann, wie gesagt, so ein erstes Zwischenfazit und entscheide dann, also es ist eher ein Prozess, muss man sagen. Es ist jetzt nicht wirklich so statisch, dass man quasi auf die Uhr guckt und sagt, jetzt 15:00 oder 20:00 und jetzt ziehe ich das Fazit jetzt ganz bewusst, sondern man merkt ja so, ob man reinkommt. Und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten ist schon so klar geworden eigentlich, wie wird das heute möglicherweise laufen. Ab dem Zeitpunkt würde ich auch sagen, ist er in dem Spiel drin? Läuft das? Ist er die Partie richtig angegangen? Erkennt er den Spielcharakter richtig? Hat er den richtig eingeschätzt? Ist sein Umgang mit den Spielern in Ordnung oder muss er irgendwas anders machen? Das bedeutet aber, und das ist ganz wichtig, bedeutet natürlich nicht, dass sich so ein Spielcharakter nicht jederzeit ändern kann. Du kannst irgendwie von jetzt auf gleich plötzlich eine Situation haben, wo die einen sagen, klare Notbremse, wir hätten hier gerne Platzverweis und einen Strafstoß. Die anderen sagen, das war noch nicht mal ein Foul. Wir hätten gerne, dass das Spiel weiterläuft. Du als Schiedsrichter da stehst und dir denkst, ist vielleicht sogar eine 50-50-Entscheidung. So halb Zucker ihn, halb Sanker hin. Was mache ich jetzt? Und egal, was du dann tust, du wirst auf jeden Fall immer eine Partie anschließend an der Backe haben. Die einen protestieren vielleicht, weil sie den Strafstoß nicht bekommen haben. Die anderen protestieren, wenn sie ihn gegen sich bekämen. Das ist eine Situation, die kannst du als Schiedsrichter ja gar nicht beeinflussen. Du kannst ja nur überlegen, was mache ich jetzt eigentlich in der Situation und wie verkaufe ich das Ganze? Und wie fange ich möglicherweise die einen, die sich jetzt aufregen, wieder ein? Und das kann natürlich immer auch dann passieren, wenn deine Akzeptanz vorher absolut okay gewesen ist, wenn deine Linie absolut okay gewesen ist. Davor ist man nie völlig gefeit. Und insofern kann es dir auch passieren, dass wenn du da eine Entscheidung triffst, dass das Spiel plötzlich einen völlig anderen Charakter bekommt, dass du plötzlich im Mittelpunkt stehst, viel stärker, als es dir lieb gewesen ist, dass alles, was bis eben noch toll war, plötzlich gar nicht mehr so toll ist und du Mühe hast, die alle wieder einzusammeln und wieder auf Linie zu bringen und du dir möglicherweise überlegen musst, okay, das nimmt gerade an Intensität und Härte zu, ich muss jetzt kleinlicher pfeifen, dann kommen vielleicht die ersten Karten, vielleicht ist die eine oder andere davon dann auch nicht so ganz klar gewesen, sondern eher grenzwertig und plötzlich gehst du in die Halbzeit und denkst dir, 20 Minuten lang ist das ja super gelaufen und jetzt habe ich richtig Mühe, was mache ich jetzt eigentlich? Und jetzt muss ich erstmal mit meinen Assistenten darüber sprechen in der Pause. Wie gehen wir hier weiter vor? Was müssen wir möglicherweise auch ändern? Also deswegen lässt sich nicht immer so ganz klar sagen, ab wann hat ein Schiedsrichter das Spiel eigentlich im Griff? Er kann es ja auch wieder verlieren, sozusagen. Und das Resümee würde ich deswegen immer erst nach 90 Minuten oder der Nachspielzeit natürlich dann oder gegebenenfalls 120 Minuten durch Elfmeterschießen treffen und dann sagen, wie ist es denn insgesamt gelaufen? Ich kann dazu nur sagen, ich habe, gerade wenn ich Schiedsrichter im Amateurfußball beobachte, treffen die teilweise Entscheidungen, da notiere ich mir dann irgendwie gar kein Plus oder Minus auf meinem Blog, sondern ich mache ein Fragezeichen dahin und sag, mal gucken, was für eine Auswirkung die Entscheidung eigentlich hat. Wenn die früh eine gelbe Karte zeigen, wo ich sagen würde, kann man zeigen, muss man aber nicht zeigen, zeigt vielleicht auch erst der weitere Spielverlauf, ob diese gelbe Karte angemessen war oder ob sie überzogen gewesen ist. Hat sie dazu beigetragen, das Spiel, also zu beruhigen, beziehungsweise in geordneten Bahnen zu halten, dann war sie absolut okay. Setzt aber irgendeine Form von hartem Spiel ein, gar von der Knüppelei ein, muss ich sagen, hast du vielleicht zu früh gezogen und bist dazu gezwungen gewesen, eben die Linie beizubehalten und geradezu inflationär gelbe Karten zu zeigen. Also manches zeigt sich halt auch, erweist sich halt auch erst im Spielverlauf als richtig oder falsch. Und das ist auf der Ebene der Champions League in den großen Spielen eben insgesamt letztlich auch nicht anders.
Wird auf jeden Fall, das kann man jetzt schon sagen, schwer zu leitendes Spiel. Ich kann mir schon so eine Situation vorstellen, weiter Ball auf Cristiano Ronaldo und von hinten kommt Codin angelaufen oder auf der anderen Seite weiter Ball auf Griezmann und von hinten kommt Pepe von mir aus oder Ramos und dann rumpelt's und das in den ersten 10, 15 Minuten, dann bin ich echt gespannt, was Klettenberg macht, ob er da dann gleich die gelbe Karte zeigt oder ob er eben die Karte stecken lässt und dann, ja, aber natürlich klar macht, okay, Jungs, bis hier und nicht weiter. Und ich glaube, da kann man dann relativ schnell erkennen, ob dann die Mannschaften auch drauf eingehen.
Ja, natürlich, das zum einen und zum anderen muss man auch sagen, Klettenberg ist in jeder Beziehung Profi, er ist auch Profi-Schiedsrichter, übt also keinen anderen Beruf aus, anders als die Bundesliga-Schiedsrichter. Und dieses Spiel Real Madrid gegen Atletico Madrid, ich meine, da gibt's ja nun diverse Partien, die als Anschauungsmaterial dienen können. Da gibt's ja sogar bekanntlich ein Champions-League-Finale, das er sich mit Sicherheit nochmal anschauen wird, wie ist das damals eigentlich gelaufen. Es gibt Partien in der Liga und im spanischen Pokal, glaube ich auch, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe, die er sich zu Gemüte führen kann. Und jemand, der so Profi ist wie Marc Klettenberg, wird genau das auch mit Sicherheit getan haben oder noch tun. Er wird sich diese DVDs besorgt haben, er wird sich das anschauen und er wird mit Sicherheit dieses Spiel mit seinen Assistenten vorbereiten und seine Schlüsse aus diesen Spielen ziehen. Schlüsse ziehen und vorbereiten heißt, das ist auch ganz wichtig, niemals voreingenommen sein. Mhm. Also du hast jetzt gerade so ganz launig so ein Beispiel geschildert. Das ist natürlich eine Situation, die denkbar ist im Spiel. Als Schiedsrichter heißt das aber, du musst in solchen Situationen, wenn sie denn auftauchen, einfach wachsam sein. Nicht voreingenommen sein, sondern auf dem Motto, der eine wird auf jeden Fall jetzt zur Blutgrätsche greifen oder der andere fällt immer so spektakulär, aber man muss natürlich darauf gefasst sein, dass es so kommen könnte. Und das bedeutet einfach besonders genau hinschauen, alarmiert sein in so einer Situation, alle Sinne schärfen, genau hingucken, was geschieht da eigentlich gerade und welche Konsequenz muss ich daraus ziehen. Und man ist natürlich immer besser vorbereitet, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat. Er hat mit beiden Mannschaften, wie gesagt, auch in dieser Saison schon Kontakt gehabt, kennt also seine Pappenheimer schon, sind ihm also auch in dieser Champions League-Saison überhaupt nicht neu. Und was die Paarung an sich betrifft, hat er ja nun, wie gesagt, auch reichlich Material zur Hand, aus dem er seine Schlüsse ziehen kann. Und diese Schlüsse wird er mit Sicherheit ziehen, sodass man zumindest davon ausgehen kann, dass er sehr gut vorbereitet in dieses Spiel gehen wird. Das gehört natürlich absolut dazu. Es gehört auch dazu, darauf zu gucken, welche Taktik, welche Strategie fahren denn diese beiden Mannschaften, in welcher Formation spielen sie möglicherweise. Denn auch das sind so Feinheiten, die für einen Schiedsrichter von Bedeutung sein können. Also es ist natürlich, um mal so ein ganz beliebiges Beispiel zu nennen, wenn ich eine Ballbesitzmannschaft gegen eine Kontermannschaft habe, dann resultiert daraus auch eine gewisse Problematik für meine Spielleitung. Ne? Weil ich weiß, die Ballbesitzmannschaft wird darauf erpicht sein, dass es gar nicht erst zu Kontern der Kontermannschaft kommt und möglicherweise schon sehr früh irgendwelche Fouls zu irgendwelchen Fouls ansetzen. Was heißt das für mich? Und umgekehrt ist es auch klar, dass natürlich die Kontermannschaft versuchen wird, der Ballbesitzmannschaft in den entscheidenden Bereichen des Spielfelds den Ball abzuluxen, möglicherweise auch mit hartem Körpereinsatz, um den Konter anschließend zu fahren. Auch das muss ich als Schiedsrichter wissen, darauf muss ich mich vorbereiten, wenn ich sicher sein will, dass ich nicht überrascht werde. Man kann immer überrascht werden, das ist klar, man kann es nicht ganz ausschließen, aber man kann versuchen, diese Überraschungsmomente zu minimieren, indem ich mich eben als Schiedsrichter auch damit beschäftige, im großen Fußball, wie diese Mannschaften auftreten, was ihre persönlichen Macken und Ticks möglicherweise sind, aber eben gerade auch, wie ist ihre Taktik, wie ist ihre Strategie, wie ist ihre Formation, wo gibt es möglicherweise Pärchenbildungen, auf die ich achten muss, wo ich immer ein Auge drauf haben muss. Das alles gehört dazu, aber da bin ich auch ganz sicher, dass Mark Klerkenberg das alles berücksichtigen und beherzigen wird.
Alex, zum Abschluss. Klerkenberg jetzt in diesem Jahr Atletico gegen Real Madrid, im Vorjahr Cüneyt Çakır, Barca gegen Juve, dann 2014, auch das war Real gegen Atletico, Björn Kuipers, davor schon angesprochen, Nicola Rizzoli bei Bayern gegen Dortmund 2013. Welcher deutsche Schiedsrichter ist denn am nächsten dran, mal wieder so ein Ding zu pfeifen?
Ich glaube, über die Frage müssen wir uns nicht lange unterhalten, da gibt es momentan nur einen. Es gibt zwei deutsche Schiedsrichter in der Elite Group, das ist Felix Brüch und das ist Dennis Aytekin. Dennis Aytekin macht einen guten Weg, aber von der Leitung eines Champions League Finals ist er doch noch sehr weit entfernt. Das muss man ganz klar sagen. Insofern ist da momentan nur Felix Brüch, der in Frage kommt und der ist auch absolut unangefochten. Und das ist auch einer, von dem man durchaus, möchte sagen, hoffen kann, dass er das mal schafft, denn ich würde es ihm gönnen. Ich glaube, dass er das verdient hätte. Ich glaube auch, dass er grundsätzlich im Kreis derjenigen Schiedsrichter gewesen ist, die Colina in Erwägung gezogen hat. Colina selbst sagt auch, welche große Stücke er auf Felix Brüch hält. Das tut er auch tatsächlich, das ist auch so. Diese Saison hat es nicht geklappt, möglicherweise klappt es in der nächsten, es sei denn, irgendein deutscher Verein, was ja dann mit einiger Wahrscheinlichkeit, wenn es einen deutschen Verein geht, die Bayern wären, es sei denn, ein deutscher Verein zieht ins Champions-League-Finale ein, klar. Aber da muss man klar sagen, da kommt Stand jetzt nur Felix Brüch in Frage, der auch eine gute bis sehr gute Champions League-Saison gepfiffen hat, muss man sagen. Aber natürlich ist auch ein bisschen im Gespräch gewesen, beim Hinspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona, da hat es ein bisschen Kritik gegeben, gerade von Seiten von Atletico. Könnte vielleicht den Ausschlag, ist nur eine Vermutung von mir, könnte vielleicht den Ausschlag auch gegeben haben zu sagen, wir nehmen vielleicht nicht Felix Brüch. Atletico hat das Spiel, nein, Barcelona hat das Spiel gewonnen, das Spiel war in Barcelona. Atletico hatte ein bisschen Probleme mit ihm, wegen der gelb-roten Karte für Fernando Torres. Das ist einer von diesen Störfaktoren, von denen ich am Anfang gesprochen habe, der dann vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen haben könnte, dass Brüch dieses Finale eben nicht bekommen hat. Eben weil Colina weiß, da hat es so ein bisschen Reibereien gegeben, so ein bisschen Schwierigkeit gegeben. Die hat es bei Klettenberg nicht gegeben, deswegen ist jetzt Klettenberg damit dran. Aber wie gesagt, nur eine Vermutung, ist nirgendwo offiziell gemacht worden. Ich kenne da auch keine Interna, muss man auch ganz klar dazu sagen, aber das sind Faktoren, die einen Schiedsrichteransetzer beeinflussen. Das zumindest ist kein Geheimnis.
Alex, ich glaube, es sind keine Fragen offen geblieben. Wenn, dann bin ich schuld, weil ich sie nicht gestellt habe. Ich danke dir für die Einschätzungen zum Champions League Finalschiedsrichter Mark Klettenberg. Viel Spaß am Samstag mit dem Finale und dann erstmal eine schöne Pause und dann viel Spaß mit der Europameisterschaft. Danke dir.
Ich habe zu danken, kann das alles nur so erwidern und hoffe, wir sprechen uns bald nochmal, vielleicht ja im Rahmen der Europameisterschaft zum Beispiel.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das war der Vorcheck mit Alex Feuerhardt von Colinas Erben, dem Schiedsrichter-Podcast. Ihr könnt Colinas Erben auf Twitter folgen, @ColinasErben. Alex findet ihr dort unter @LisasWelt mit Z wie Lisa Razou. Alle Folgen des Vorchecks hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Es gibt eine Facebook-Seite www.facebook.de/dervorcheck und auch einen Twitter-Account @check_pot. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.